Ja, freut mich, mit euch zusammen heute über den Psalm 73 nachzudenken. Ein Psalm, den die meisten kennen. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass es schädlich oder sogar tödlich sein kann, Salzwasser zu trinken. Wenn man sich die Situation auf einem Meer vorstellt, auf einem Schiff, und auf so einem Schiff geht das Trinkwasser aus, man bewegt sich auf dem Ozean, wo quasi unter einem nur Salzwasser ist. Die ganze Schiffsbesatzung fängt an zu dursten, weil das Trinkwasser alle ist. Und wenn Schiffsleute in so einem Zustand anfangen, Salzwasser zu trinken, dann kann es für sie den Tod bedeuten, weil das Salz, das entwässert unseren Körper. Und wenn wir in so einem Zustand Salzwasser trinken, dann entwässert das Salz unseren Körper und es macht uns damit nur noch durstiger, obwohl wir anfangs nach dem Trinken zwar also ein Völlegefühl im Magen oder im Bauch haben. Und wenn man dann durch das Trinken von Salzwasser noch durstiger wird und weiter Salzwasser trinkt, dann kann das für einen Menschen den Tod bedeuten. Und mit dieser Illustration möchte ich einmal diesen Psalm beschreiben. Ich werde auf diese Illustration zum Schluss noch einmal kommen. Wir haben gestern von Martin den Psalm 90 gehört und darüber nachgedacht. Und was diese beiden Psalmen gemeinsam haben, ist, dass beide Psalmen ermutigen uns dazu, über unser Ende nachzudenken. Und immer wenn wir über unser Ende nachdenken, dann wird uns bewusst, dass unser Leben kurz ist. Und wenn uns bewusst wird, dass unser Leben zu Ende geht, dass unser Leben endlich ist, dann bewegt es uns dazu, über den Inhalt unseres Lebens nachzudenken. Und deswegen ist es weise, darüber nachzudenken, dass unser Leben ein Ende hat und wir einmal sterben müssen. Und das haben diese beiden Psalmen gemeinsam. Sie ermutigen uns beide dazu, über unser Ende nachzudenken. Und ich lese uns diesen Psalm 73 jetzt einmal vor. Sein Psalm von Asaf. Asaf schreibt im Psalm 73 ab Vers 1: Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reines Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen es immer gut geht und sie werden reich. Ganz umsonst hab ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war, und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach dem Rat, nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Der Psalmist Asaf, er beginnt diesen Psalm mit einer These, mit einer Aussage, die er in den restlichen Versen dieses Psalms dann begründet. Er sagt in Vers 1 und 2, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reines Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Diese ersten zwei Verse sind, kann man sagen, eine Zusammenfassung für den ganzen Psalm. Er beginnt hier mit einer These im Vers 1 und setzt dann im Vers 3 fort mit denn. Also er begründet diese These aus den ersten zwei Versen. Und Asaf, er beginnt hier im Vers 1, indem er sagt, nur gut ist Gott gegen Israel. Man könnte auch sagen, ausschließlich gut ist Gott gegen Israel. Und das sagt Asaf natürlich in den Kontext Israels hinein, wenn er sagt, Gott ist nur gut gegen Israel, aber er ergänzt diese Aussage dann, wenn er sagt, gegen die, die reines Herzens sind. Ja, damit auf der einen Seite kann man sagen, schränkt er das weiter ein, weil nicht alle in Israel sind reines Herzens gewesen. Auf der anderen Seite weitet er diese These auch aus auf Menschen außerhalb von Israel. Wenn wir zum Beispiel über Römer 8, 28 nachdenken, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, das sagt uns auch, dass Gott allen denen gut ist und denen gute Dinge tut, die ihn lieben. Und das sagt Paulus einer Gemeinde, wo nicht nur Israeliten da waren, sondern auch Heiden. Und somit können wir diese These von Asaf auf alle Menschen beziehen, die reines Herzens sind. Und Asaf, er beginnt diesen Psalm, indem er diese Tatsache, dass Gott ausschließlich gut mit seinen Kindern ist, als eine Tatsache hinstellt. Und diese Lektion, die hat Asaf gelernt durch die Umstände oder durch die Erfahrungen seines Lebens. Und er zeigt uns jetzt in diesem Psalm, wie er das gelernt hat oder warum er zu dieser Überzeugung kommt. Und wir dürfen heute genauso durch diese Erfahrungen Asafs, durch sein Nachdenken über Gottes Wort, zu dieser Gewissheit kommen, dass Gott ausschließlich gut mit mir ist, wenn ich sein Kind bin, wenn ich reines Herzens bin. Und wenn Asaf jetzt hier im Vers 2 schreibt, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt. Also er sagt, ausschließlich gut ist Gott, ich aber. Und er stellt zuerst sich selbst als den Gegensatz zu Gott dar und macht damit klar, ich bin nicht ausschließlich gut, weil ich gestrauchelt bin. Und er zeigt uns nachher, was dieses Straucheln bedeutet. Asaf hat nämlich auf die Umstände seines Lebens geschaut und er hat in Frage gestellt, dass Gott ausschließlich gut ist. Er hat dieser Aussage kein uneingeschränktes Vertrauen gegeben. Und das bezeichnet Asaf hier als Straucheln. Und jetzt schauen wir mal weiter genauer in diesem Psalm und wir schauen uns mal an, wie Asaf jetzt auf diese Gedanken kommt. Und wir werden jetzt zuerst sehen, was Asaf dazu motiviert hat, was ihn dazu gebracht hat, diese Güte Gottes in Frage zu stellen. Und dann werden wir als zweites sehen, wie Asaf in diesem falschen Denken korrigiert wurde. Und dann werden wir als drittes sehen, wie Asaf im Nachhinein auf dieses Denken schaut. Schauen wir uns zuerst an, was dazu geführt hat, dass Asaf die Güte Gottes oder das Wesen Gottes in Frage gestellt hat. Und wir lesen in Vers 3, wo Asaf schreibt: Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Also Asaf, er schaut auf das Leben der Gottlosen, der Übermütigen und er beneidet sie. Warum beneidet er sie? Weil er sich mit den Gottlosen vergleicht. Er schaut auf ihr Leben und dann schaut er auf sein Leben. Diese zwei Dinge beschreibt er immer wieder im Wechsel in diesem Psalm. Er schaut auf ihr Leben und er stellt dann fest, die haben es viel besser als ich. Und er beschreibt jetzt ab Vers 4 bis Vers 12 das Wohlergehen der Gottlosen. Ich lese das noch einmal. Er sagt dort, sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist ihr Hochmut, ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie, sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen es immer gut geht und sie werden reich. Das ist jetzt erstmal die Beobachtung Asafs von den Gottlosen. Sie sind wohlgenährt, sie leiden keine Not, sie werden nicht geplagt, sie machen sich überhaupt keinen Kopf über die Dinge, die sie tun. Sie sind sorglos und damit geht es ihnen immer gut. Sie werden reich, obwohl sie sich gottlos verhalten. Das beobachtet Asaf. Und dann hält Asaf dem jetzt entgegen, wie er sich selber sieht. Und er kommt im Vers 13 und 14 dann zu diesem Vergleich, wenn er schreibt, ganz umsonst habe ich mich reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Also den Gottlosen, denen geht's immer gut und ich werde gezüchtigt. Ich habe mich doch reingehalten. Der Gottlose hält sich nicht rein, ich halte mich rein, ich werde geplagt und der Gottlose, der sich nicht reinhält, dem geht's gut. Wieso geht es mir so schlecht und dem da so gut? Das ist unfair. Das sind die Gedanken Asafs. Und genau diese Gedanken, sie bewegen den Psalmisten Asaf dazu, die Güte oder das Wesen Gottes in Frage zu stellen. Asaf, er vergleicht sich mit den Gottlosen, er sieht das Leben der Gottlosen, er sieht ihr Wohlergehen und er sieht sein gerechtes Leben und seine Plage. Und er schlussfolgert daraus, Gott ist nicht gut zu mir. Und das Ziel von Asaf mit diesem ganzen Psalm ist, uns dahin zu bringen, dass wir sagen, Gott ist ausschließlich gut zu mir, auch wenn es mir äußerlich viel schlechter geht als dem anderen. Das ist Asafs Ziel mit diesem Psalm. Das belegt er, das beweist er mit diesem Psalm. Und wir begehen als Menschen oft genau diesen Denkfehler Asafs, den er hier begeht und den er uns schildert, indem wir uns mit anderen vergleichen. Das muss nicht unbedingt ein Vergleich mit gottlosen Menschen sein. Das kann auch ein Vergleich mit Geschwistern sein. Du schaust auf deinen Nächsten und du denkst dir, warum hat der dieses Haus und ich dieses Haus? Warum hat diese Frau so einen tollen Mann und ich so einen Mann? Warum lebe ich in so zerrütteten Familienverhältnissen und andere leben in so einer heilen Welt? Warum sind meine Kinder ungläubig und die der anderen, die sind alle gläubig? Warum habe ich so ein schwieriges Leben und warum haben die anderen so ein einfaches Leben? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und wir finden keine nachvollziehbaren Antworten auf diese Fragen und wir fangen dann an, die Güte Gottes oder das Wesen Gottes zu hinterfragen. Wir schauen uns die anderen an und wir denken uns, warum geht es dem so gut? Der andere, der hat dieses und jenes. Ich habe doch auch ein Recht, das zu haben. Das ist doch nicht fair, wenn Gott das dem einen gibt und mir nicht. Und dann entwickeln sich in uns diese Gedanken, dass Gott nicht fair mit uns ist. Und Asaf, er hat uns über genau diese Gedanken im Vers 2 gesagt, dass diese Gedanken, die sind im Rückblick, sind die für Asaf ein Straucheln, ein Ausgleiten gewesen, weil es ein Infragestellen der Güte Gottes und seines Wesens ist. Und es beginnt jetzt ab Vers 15 so der zweite Teil, wie Asaf beginnt, das in Frage zu stellen und beginnt umzudenken. Und er sagt in Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, also ich will so reden wie die Gottlosen, Gott sieht es nicht, Gott interessiert es nicht, was ich tue. Siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Also Asaf stellt sich diese Fragen, warum geht es mir so schlecht, obwohl ich reines Herzens bin und dem Gottlosen so gut? Er versucht Antworten auf diese Fragen zu finden. Er sinnt nach über diese Diskrepanz und er sagt, vergebliche Mühe in meinen Augen. Ich komme nicht dahinter. Ich verstehe nicht, warum es dem so gut geht, obwohl der so gottlos ist und mir so schlecht geht, obwohl ich mich reingehalten habe. Er fängt an, also mit den Gedanken der Gottlosen zu sympathisieren und fängt sich dann in seinen Gedanken und sagt, nein, so darf ich über Gott nicht denken. Ich würde treulos denken über Gott. Er sieht also zuerst, es ist vergeblich, überhaupt darüber nachzudenken, weil er zu keiner Antwort kommt. Es ist vergebliche Mühe in seinen Augen, sagt er hier im Vers 16. Und das ist so wie ein Versacken in diesem Frust über diese Situation, über seine Umstände. Und das ist sehr oft eine Sackgasse, in der auch viele Christen in ihrem Denken stecken bleiben und oft jahrelang und auch manchmal ein Leben lang in dieser Sackgasse, in dieser Auswegslosigkeit verharren und missmutig, verbittert und enttäuscht sind über ihr ganzes Leben, weil sie sich mit anderen vergleichen und sie kommen zu keiner Antwort darüber, warum geht es dem so gut und mir so schlecht. Sie stehen gedanklich in einer Sackgasse. Und jetzt kommt im Vers 17 die entscheidende Wende in diesem Psalm. Und mit diesem Vers 17, da öffnet sich ein Tor am Ende dieser Sackgasse. Und Asaf, er sieht die Perspektive Gottes auf sein Leben. Und wir sehen hier also als zweites, was Asaf jetzt in dieser Sackgasse zum Umdenken bringt. Und wir lesen ab Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Asaf, er geht in das Heiligtum Gottes. Was heißt, dass er in den Tempel geht und was macht er da? Warum ist man in den Tempel gegangen? Was hat man da gemacht? Man hat Gott angebetet, aber man hat aus dem Gesetz vorgelesen bekommen. Die Menschen hatten damals keine Bibel, keine Schriftrollen zu Hause und sie konnten sich damit nicht einfach so jederzeit, wie wir heute, aus dem Wort ernähren und seine Gedanken am Wort Gottes prüfen und am Wort Gottes umzudenken. Und deswegen sagt Asaf hier, ich ging in das Heiligtum Gottes. Und was macht er da? Er achtet auf das Ende der Gottlosen. Die Menschen sind also in den Tempel gegangen. Und wenn wir uns fragen, was haben die da gelesen? Die haben die 5 Bücher Mose gelesen, das Gesetz, wo Gott sehr klar dem Volk Israel den Segen und den Fluch vorlegt. Er sagt ihnen, wie es dem Gerechten gehen wird und er sagt ihnen, wie es dem Gottlosen gehen wird. Und das hat Asaf im Heiligtum gehört. Er hat gehört, was das Ende der Gottlosen sein wird. Und für Asaf ist dieses Bewusstsein über das Ende der Gottlosen wie das Aufwachen aus einem schlechten Traum. Also der Gottlose erlebt hier in der Welt sein Highlife und er wird einmal aufwachen. Und dann wird das ganze Leben, das wird wie eine Blase platzen. Und er wird feststellen, Mist, nur ein Traum. Und genau so können wir uns andersrum vorstellen, wie Gläubige, die ihr ganzes Leben lang unzufrieden und missmutig und enttäuscht sind über dieses Leben, über ihre Umstände, die werden genauso einmal wie aus diesem schlechten Traum erwachen und werden feststellen, dass ihnen etwas ganz anderes erwartet. Ihr kennt es wahrscheinlich, einen Albtraum mal gehabt zu haben und du wachst auf und du bist erleichtert. Nur ein Traum. Es war unreal. Die Wirklichkeit ist anders. Und dieses Empfinden werden wir einmal haben, wenn wir nach einem mühevollen und einem qualvollen Leben in das ewige Leben münden und wir die ewige Perspektive bekommen, dann wird uns dieses Leben mit all seinen Umständen so unbedeutend vorkommen wie ein schlechter Albtraum, aus dem wir aufgewacht sind. Das Leben hier auf dieser Erde ist nicht das ewige Leben. Das ewige Leben ist viel, viel bedeutender als dieses Leben hier auf der Erde. Dieses Leben hier auf der Erde ist quasi die Qualifikationsrunde für die Ewigkeit. Und wenn wir unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit sehen, dann bekommen unsere Umstände ein ganz anderes Gewicht. Und nachdem Asaf das jetzt bewusst geworden ist, schaut er zurück auf sein vorheriges Denken. Und er sagt über das, was er vorher gedacht hat, Folgendes: Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Asaf hat vorher also das Leben der Gottlosen angeschaut. Er hat gesehen, wie gut es ihnen geht. Er hat sich selbst mit ihnen verglichen. Er hat sein eigenes Leben angeschaut. Er hat nur Züchtigung und Plage gesehen in seinem Leben. Und er sagt hier, dass das sein Herz verbittert gemacht hat. Es hat ihn bitter gemacht gegen Gott, weil er sagt, ich habe mich gegen Gott wie ein Tier verhalten. Ich habe Gott Unrecht unterstellt, obwohl Gott gar nicht im Unrecht ist. Es war töricht von mir. Ich habe Gott Unrecht getan, indem ich Gott diese Dinge unterstellt habe, nämlich nicht ausschließlich gut mit mir zu sein. Zu meinen, dass Gott böse mit mir ist, indem er diese Umstände in mein Leben hineinbringt, das ist törichtes Verhalten, sagt Asaf hier. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, Gott unser Leid zu klagen und unseren Schmerz zu klagen. Das Leben auf dieser Erde ist nicht leicht. Das ist schwer, das dürfen wir nicht schönreden. Und die Bibel sagt uns auch, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen sollen, wenn Gott uns so etwas auferlegt. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist der Prophet Jeremia. Jeremia war wirklich von Gott dazu bestimmt, ein sehr schwieriges Leben zu führen. Und Jeremia hat gelitten unter diesem Leben. Und dieser Jeremia, der hat uns die Klagelieder geschrieben. Das ist Wort Gottes. Das ist quasi eine Musterklage, wie wir in der Not des Lebens Gott unser Leid klagen und auch darüber weinen dürfen. Das ist richtig. Aber es besteht ein Unterschied dazwischen, Gott unser Leid zu klagen und Gott dafür anzuklagen. Und wir sehen auch in den Klageliedern, dass selbst im Klagen über unser Leid Vertrauen und feste Zuversicht auf den Herrn da ist. Das sehen wir in den Klageliedern. Und genau dazu kommt auch Asaf jetzt zum Schluss dieses Psalms. Er schreibt ab Vers 23: Und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Asaf, er entgegnet dieser Situation jetzt mit den Worten dennoch, heißt trotzdem. Und das heißt in diesem Kontext, auch wenn ich Plage und Züchtigung in meinem Leben erlebe und es dem Gottlosen besser geht als mir, trotzdem bleibe ich stets bei dir. Und das ist eine Zuversicht, die keine Umstände erschüttern. Und diese Zuversicht, die hat Asaf nicht, weil er selber sagt von sich, ich werde am Herrn festhalten. Er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Asaf hatte also diese Zuversicht, weil Gott ihn bei seiner rechten Hand hielt, nicht weil er sich an Gott hielt. Und nachdem Asaf also das Ende der Gottlosen gesehen hat, kann er über diese Wege, die Gott mit ihm geht, sagen, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Und darin sehen wir, wie Asaf die Züchtigung und die Plage in seinem Leben als eine Leitung nach dem Rat Gottes bewertet. Du leitest mich nach deinem Rat. Das sagt er über sein vergangenes Leben, über die Züchtigung und Plage, die Gott in sein Leben hineingebracht hat. Er sagt damit, dass Gott immer noch ausschließlich gut mit ihm ist, auch wenn Gott Züchtigung und Plage in sein Leben hineinbringt. Und jetzt sehen wir hier, dass Asaf, nachdem er in das Heiligtum Gottes gegangen ist, nachdem er das Ende der Gottlosen gesehen hat, macht er wieder einen Vergleich zwischen sich und dem Gottlosen. Er hat zuerst die Umstände des Gottlosen mit seinen Umständen verglichen. Und dann geht er in das Heiligtum, er sieht das Ende der Gottlosen und dann vergleicht er das Ende der Gottlosen mit seinem Ende. Er hat vorher den Gottlosen, die gottlosen Umstände mit seinen Umständen verglichen, jetzt vergleicht er das Ende der Gottlosen mit seinem Ende und er sagt, dass er von Gott in Herrlichkeit aufgenommen wird. Das ist sein Ende. Gottes Ziel mit Asaf ist also die Verherrlichung, auch wenn der Weg dahin ein sehr, sehr beschwerlicher Weg ist. Und diese Erkenntnis, die Asaf da im Heiligtum über das Ende gewonnen hat, die bringt ihn jetzt zu folgender Aussage. In Vers 25 sagt er: Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Er hat sich vorher mit den Gottlosen verglichen. Er hat Dinge gesehen, welche die Gottlosen haben und die er nicht hat. Er ist begehrlich geworden nach all diesen materiellen Dingen und diesem Wohlergehen der Gottlosen, weil er sich dachte, ich brauche diese Dinge. Ich brauche das, was der Gottlose hat. Aber nach seinem Umdenken im Heiligtum sagt Asaf, dass das, was die Gottlosen alles haben, das brauche ich nicht mehr. Er ist erst begehrlich gewesen. Er ist erst begehrlich gewesen nach den Dingen der Gottlosen. Und jetzt sagt er, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und jetzt frag dich mal bitte, ob du das ehrlich und aufrichtig aussprechen kannst. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Kannst du das ehrlich sagen? Solange ich Gott habe, ist das Sehnen meiner Seele gestillt. Ich begehre nicht die Familienumstände oder den Ehepartner meines Nächsten. Ich begehre nicht das Gehalt oder den Job, den mein Nächster hat. Ich begehre nichts weiter auf Erden, wenn ich Gott habe. Asaf hatte kein leichtes Leben. Er wurde täglich geplagt und gezüchtigt von Gott. Das war sein Leben. Und trotzdem konnte er sagen, wenn mir auch Leib und Seele vergehen. Das heißt, er hatte körperliche Qualen und er hatte seelische Qualen. Und trotzdem konnte er sagen, trotz all dieser Umstände bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Was heißt das, wenn Asaf das hier sagt? Gott bleibt ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Er beschreibt das jetzt hier genauer ab Vers 27. Es ist wieder ein Vergleich zwischen sich und den Gottlosen. Vers 27, denn siehe, fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Also wenn Asaf hier sagt, seines Herzens Fels und sein Teil ist der Herr, dann heißt das nicht, dass Gott seine Notlösung ist. Dann heißt das nicht, dass Gott für ihn Plan B ist, weil er nicht das kriegt, was die Gottlosen alles haben. Weil ihm die Freuden dieser Welt irgendwie verwehrt sind. Asaf, er sagt hier im Vers 28, mir ist die Nähe Gottes köstlich. Andere Übersetzungen sagen, die Nähe Gottes ist mein Glück. Das spricht davon, dass Asaf die Nähe Gottes genossen hat. Die Beziehung und die Nähe zu Gott ist für Asaf Sättigung und Befriedigung seiner Seele gewesen. Und wir werden somit erst dann aufhören, die Gottlosen zu beneiden und zu begehren, was die Gottlosen haben, wenn wir etwas Besseres bekommen als sie. Und dieses Bessere, was wir bekommen können, das ist Gott selbst. Und wenn wir Gott selbst haben, wenn er unser Glück und unsere Befriedigung und die Sättigung unserer Seele haben, dann erst werden wir sagen, ich brauche nichts anderes außer Gott selbst. Weil wir in dem Herrn selbst, in Gott selbst, in der Beziehung zu ihm das größte Glück gefunden haben. Ich fasse noch einmal zusammen. Asaf, er ist von dem Punkt, wo er die Gottlosen beneidet hat und gegen Gott verbittert gewesen ist, zu dem Punkt gekommen, dass er restlos zufrieden und glücklich in Gott gewesen ist, obwohl seine Lebensumstände sich nicht verändert haben. Und dieser, der Game Changer, würden wir sagen, in Vers 17 ist das Nachsinnen im Heiligtum über das Ende der Gottlosen gewesen. Da im Heiligtum, da hat Asaf nicht mehr nur die Lebensumstände der Gottlosen gesehen, er hat nicht mehr nur die Umstände der Gottlosen mit seinen Umständen verglichen, sondern er hat das Ende der Gottlosen mit seinem Ende verglichen. Und ihm ist bewusst geworden, dass der Weg, den Gott mit mir geht, das ist ein ganz anderer Weg als der Weg der Gottlosen, weil Gott ein ganz anderes Ziel mit mir hat als das Ziel der Gottlosen. Das Ziel der Gottlosen ist das Verderben. Dein Ziel ist die Verherrlichung. Und deswegen geht Gott einen anderen Weg mit dir als mit den Gottlosen. Und damit ist für Asaf das Nachsinnen über das Ende der Ausgangspunkt gewesen, von dem er seine Lebensumstände auf einmal in einem ganz anderen Licht gesehen hat und interpretiert hat als vorher. Durch das Nachsinnen über das Ende ist Asaf von der Verbitterung zur Glückseligkeit gekommen. Asaf hat über das Ende nachgedacht und ist damit klug geworden, so wie Mose das gesagt hat. Er hat aufgehört, die Vorzüge der Gottlosen zu begehren. Er ist glücklich und zufrieden geworden in der Nähe Gottes. Er hat aufgehört, die Gottlosen zu beneiden, weil er ihr Ende gesehen hat. Und damit möchte ich jetzt nochmal zum Schluss zurückkommen auf die Illustration mit dem Salzwasser. Stell dir vor, du bist Matrose auf so einem Schiff. Das Trinkwasser ist alle und die Mannschaft leidet Durst. Und wenn deine Kameraden anfangen, in dieser Situation das Salzwasser zu trinken und du über diese Gefahr weißt, wenn du weißt, was das Salzwasser mit ihnen anrichten wird, wenn du weißt, dass das ihr Ende bedeutet, dann wirst du sie nicht beneiden. Und so werden auch wir diese Welt nicht beneiden, wenn wir über ihr Ende nachdenken. Wir sehen diese Welt Salzwasser saufen. Wir sehen, wie diese Welt all diese Begierden und die Genüsse dieser Welt trinkt. Und wir beneiden manchmal diesen kurzen Moment der Befriedigung. Aber wir wissen doch, dass das Trinken von Salzwasser ihr Ende bedeutet. Und wenn uns das bewusst wird, wenn wir über ihr Ende nachdenken, dann werden wir aufhören, sie zu beneiden. Was die Welt tut, ist nicht beneidenswert. Das bedeutet ihr Ende. Wir haben ein anderes Ende. Und deswegen führt Gott uns andere Wege. Gott gewährt uns in diesem Leben manchmal nicht den Genuss oder die Umstände, die wir uns wünschen, weil sie schädlich oder tödlich für uns sind. Und dann verhalten wir uns gegen Gott wie Tiere. Wir sind verbittert gegen Gott, wir werfen ihm vor, nicht gut mit uns zu sein. Und die Ursache ist einfach die, dass wir nicht verstehen, was wirklich gut für uns ist. So wie Asaf rückblickend über sich sagen musste, ich verstand nichts. Ich habe mich wie ein Tier gegen dich verhalten. Gott ist ausschließlich gut mit uns, auch wenn er mit uns manchmal schwere Wege geht. Und deswegen ist die Nähe und er selbst unser Glück und unsere Zufriedenheit. Er selbst ist das lebendige Wasser, welches den Durst unserer Seele stillt. Amen.